willkommen zur 113. Session von Pixeltherapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy, und bei mir wie immer, The Hidden One, Chris Hexabear.
Nichts ist wahr, alles ist erlaubt.
Ja, nicht schlecht.
Not bad. Das ist die Catchphrase. Ich habe sogar gegoogelt, wie es auf Deutsch heißt.
Ich freue mich gerade, dass sich gerade viele denken, hey, endlich reden die mal über Assassin's Creed. Das ist schon lange her.
Ich wollte die Session mit einer Entschuldigung anfangen, weil wir zum vierten Mal hintereinander über Assassin's Creed reden werden.
Ja,
aber
ist ein großes
so wichtig
Franchise.
Wie heute war es noch nie, David. In 15 Jahren war es noch nie so wichtig, wie das, was wir diese Woche gesehen haben. Bevor wir aber uns in die Untiefen von Assassin's Creed aufmachen, wie geht es dir? Erzähl mir etwas aus deiner Woche. Hast du was gespielt auch?
Es geht mir sehr, sehr gut, vielen Dank. Ich habe eigentlich nur The Last of Us und inklusive Left Behind beendet.
Und sehr schön, okay.
Hab das jetzt auch endlich mal zum ersten Mal erlebt und es macht tatsächlich das Gesamtpaket noch einen Ticken runder. Ich kann dieses Remake wirklich nur allen Fans ans Herz legen. Es ist ganz, ganz toll. Und vor allem, ich komme jetzt knapp 10 Jahre später auf Dinge drauf, die ich so noch nie gesehen habe. Und das macht dann wiederum den zweiten Teil besser. Also.
Ja. Also es beeinflusst schon auch nachhaltig, wie man die Stories danach wahrnimmt, weil Left Behind spielt ja sehr weit davor.
Ja, naja, einerseits das, aber halt auch, dass jetzt nicht nur Left Behind, auch das eigentliche Spiel. Mir sind wieder ein paar Dinge eingefallen und ich sage jetzt nur eine Sache und dann lassen wir es gut sein. Vielleicht reden wir nochmal drüber, wenn du das Remake dann gezockt hast. Aber Joel ist nicht der Gute.
Ja.
Also ich verstehe nicht ganz diese Romantisierung von Joel, wo alle sagen, oh Joel, der war so toll und da. Joel ist ein Arschloch. Und Joel wird ab einem gewissen Punkt im Spiel zum Bösewicht. Und ich sage mal so, ich verstehe alles, was im zweiten Teil passiert ist, jetzt noch viel besser, weil mir das nochmal so deutlich in Erinnerung gerufen wurde. Mhm. Es gibt prinzipiell kein Gut und kein Böse in dieser Welt, das liebe ich ja an The Last of Us, aber Joel ist definitiv keiner von den Guten.
Ja, sehe ich auch so. Ich meine, da gibt es diese Meme, die, ich weiß nicht, Rick von Rick and Morty zeigt und Walter White und so ein paar Anti-Helden und drüber steht, you didn't get the story if you idolized them. Und so ähnlich ist es bei Joel. Ich schaue auch gerade Better Call Saul, wo man so einen ähnlichen Charakter böse werden sieht. Aber einen gewissen Punkt in der Geschichte oder im Leben hast du es einfach auch nicht mehr verdient zu leben. Und besonders in einem Universum, wo es ums Überleben geht oder um Leben und Tod geht. Und ja, du hast recht. Ich meine, schön, dass du diese Erkenntnis hattest. Schön, dass es für dich noch mehr in der Welt von The Last of Us zu entdecken gibt. Lass mich dir lieber erzählen, was ich diese Woche gespielt habe. Viel Zeit hatte ich nicht, David. Ich war viel unterwegs und bin deswegen zu weniger gekommen. Ich wollte eigentlich noch mich mehr in Destiny 2 vertiefen. Das habe ich aber gar nicht angefasst. Stattdessen habe ich mir 3 Spiele geladen und die mehr oder weniger hintereinander angefangen. Und das sind alles Assassin's Creed-Teile. Es war für mich klar diese Woche, dass ich mein Tribut zollen muss, wenn wir schon den Showcase am Ende der Woche bekommen. Also habe ich losgelegt mit Assassin's Creed Unity. Und lass mich dir sagen, holy shit, ist das schlecht gealtert. Nicht optisch, aber der Anfang besonders leidet sehr, weil du beginnst als Kind und Assassin's Creed-Teile haben immer etwas langsamere Openings, sage ich mal so. Ja. Der ist aber ganz weit vorne bei der schlechten Gage dabei. Und so richtig schockierend wurde es für mich, als das Kämpfen begonnen hat. Das so unglaublich langsam vonstatten geht, dass ich zuerst dachte, das wäre ein Bug oder die Konsole hat was oder das Spiel hat irgendwas. Aber nein, ich habe dann Gameplay gecheckt und nachgesehen, das war ja tatsächlich so langsam. Und ich kann mich nicht erinnern, dass dieses Spiel so unglaublich langsam war. Teilweise. Nicht nur beim Kämpfen, sondern auch in der Stadt. Irgendwie wirkt es einfach nicht mehr zeitgemäß. Die Stadt Paris schön realisiert. Diese Menschenmassen, die liebe ich. Ich liebe dieses Gefühl, wenn man da untertauchen kann. Also das ist toll. In der Hinsicht kann man sagen, ist es gut gealtert. Aber man kann es nicht mehr heute spielen.
So. Reden wir gerade von Unity?
Unity, ja.
Boah, das sehe ich ganz anders wie du.
Oh, wow. Okay.
Und das kannst du noch ohne Probleme heute spielen.
Okay, okay. Na, ich fand, dass das Spiel in der offenen Welt, in dieser offenen Stadt, ich glaube, Versailles ist das, oder ich bin mir nicht ganz sicher, du startest ja nicht in Paris, aber das fand ich gut, das fand ich schön, du konntest dich frei bewegen, aber sobald es ums Kämpfen geht, steige ich aus. Aua. Und das hat mir dann den Anlass gegeben, Assassin's Creed Black Flag zu laden, also den Vorgänger. Weil ich mir gedacht habe, das war niemals so langsam das Kampfsystem wie in Unity. Und ich drehe auf, siehe da, grandioses Opening. Gleich geht's los mit einem Schiffkampf, dass du weißt, wo das Spiel hinführt. Der Soundtrack kickt rein. Und sobald es dann ums Kämpfen geht, gibt es dieses Aha-Erlebnis. Oh mein Gott, das war viel schneller. Und ich überlege bis heute und ich zerbreche mir den Kopf, wie konnten die das Kampfsystem nicht einfach übernehmen? Warum ist Unity, warum spielt sich das so furchtbar? Ich bin nicht schlauer draus geworden. Also habe ich mir auch noch Assassin's Creed 2 runtergeladen. Den Dreierteil gibt es, by the way, nicht auf PlayStation. Deswegen habe ich mir den Zweierteil geladen, beziehungsweise den hatte ich schon, die Ezio Collection, das habe ich, glaube ich, auch letzte Woche erzählt. Da habe ich jetzt nochmal versucht, mich reinzuquälen, habe besser reingefunden. Und auch da, muss ich sagen, ist das Kampfsystem besser als bei Unity. Und für unser Assassin's Creed Ranking oder für mein Ranking weiß ich jetzt schon ungefähr, wo die Unity für mich reinfallen wird. Denn ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder spielen kann. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß nicht, warum mir erst jetzt so die Schuppen von den Augen fallen und ich erkenne, wie langsam dieses Spiel damals war. Aber ja, das waren so meine Erkenntnisse, was die Assassin's Creed Teile der Vergangenheit angehen. Wir kommen noch dazu später im News-Ticker, aber aktuell wollte ich den Hinweis an den Anfang stellen der Session. Aktuell gibt es Ubisoft Plus für einen Monat gratis, also das kann man kostenlos einfach auf dem PC testen, glaube ich, und auf Stadia. Und ja, das läuft bis 10. Oktober und man kann dabei, ich glaube, alle Assassin's Creed-Teile spielen und ich will unbedingt Syndicate nachholen und Origins. Das sind die einzigen beiden Teile, die mir jetzt noch fehlen. Ich habe mir da schon Gameplay angesehen von Syndicate, weil das kenne ich gar nicht. Und da bin ich jetzt doch sehr optimistisch und sehr neugierig auch. Also da freue ich mich auf die nächste Woche, wo ich noch mehr erzählen werde über Assassin's Creed. Es tut mir leid. Mhm. Aber es ist an der Zeit, die alle nachzuholen.
Okay, ja. Also ich meine, ich möchte da jetzt nicht mehr so viel dazu sagen. Also ich sehe es anders. Ich finde das Kampfsystem von Unity, ja, es ist langsamer, aber ich mochte es trotzdem eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Das Problem war, dass sich irgendwann Assassin's Creed so ein bisschen wie auf Schienen gespielt hat, auch beim Kampfsystem. Aber ich mochte das Kampfsystem in Black Flag auch lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich sehe es nicht so streng.
Ja, ja. Na, es hat mich etwas schockiert. Aber weißt du, was das Schöne ist, wenn du diese Titel hintereinander spielst? Du merkst wirklich, dass sie sich für jeden Teil etwas Eigenes auch überlegen. Und nicht nur jetzt, wir reden oft von der Ubisoft-Formel, nicht jeder Teil eben auch in negativer Hinsicht ähnelt dem Vorgänger. Und das finde ich immer auch lobenswert. Und das spürt man ganz deutlich, wenn man wie ich diese Titel direkt hintereinander spielt. Also bin ich sehr gespannt auf die nächste Woche auch. Mhm. Okay, aber das war's. Ach ja, eins wollte ich noch erwähnen, David, was uns noch immer von der Gamescom nachhängt, denn ich habe mir unter der Woche auch noch Hideo Kojimas neuen Podcast angehört. Der wurde während der Opening Night Live angekündigt. Brain Structure heißt der. Er wird auf Japanisch gesprochen, aber auch im Englischen übersetzt. Wie gesagt, Episode 1 ist draußen und darin geht es um die Schöpfung von Metal Gear und was er sich damals dabei gedacht hat. Hast du Lust, da mal reinzuhören, David, oder ist das etwas, das dich gar nicht interessiert?
Das, für sowas habe ich gerade keine Zeit mehr.
Keine Zeit. Okay, aber generell Gaming-Podcast unter der Woche tust du dir schon an, oder?
Kaum, ehrlich gesagt. Nee, also ich habe ein, zwei andere Podcasts, da geht es aber gerade mehr um Politik, beziehungsweise um Filme und Serien, aber so Gaming-Podcasts höre ich fast gar nicht momentan. Da gibt es gerade irgendwie nichts, was mir groß gefällt.
Okay, das heißt, wir müssen aufholen die News dieser Woche, damit du weißt, was passiert ist. Und das machen wir im News-Ticker.
Tick-Tack.
Super. Und los geht's, David, mit dem Marvel und Disney Showcase. Der war am Freitagabend und ich will gar nicht viel drumherum reden, sondern dich einfach fragen mal, wie fandest du diesen ersten Showcase von Disney und Marvel?
Also ich habe den nicht verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir dann danach so 2-3 Trailer auf YouTube zusammengeklaubt. Und der war ziemlich unspektakulär, was ich so mitbekommen habe. Also die eine Geschichte mit Captain America und Black Panther war interessant. Aber das ist halt das Problem, wenn man nicht viel sieht, kann man auch nicht mehr sagen als interessant. was eigentlich ja. ein bisschen ein Unwort ist. Und ansonsten war da für mich eigentlich nichts dabei.
Okay, interessant. Ich fand ihn gut gepaced, gut moderiert auch. Den Moderator kennt man ja, das ist Blessing Ayoye Jr. von Kinda Funny. Der durfte das moderieren und ich fand, der hat das auch gut gemacht. Das war nicht zu lange und wie gesagt, gut gepaced, Schlag auf Schlag, ein Announcement nach dem anderen. Allerdings hätte ich mir deutlich mehr Gameplay gewünscht. Also die Show war eh kurz und knapp und da hätte wirklich so die ein oder andere Einlage eines Spieles nicht geschadet. Und generell fand ich, war es eine Show der Klone, also dem Motto nach, wir nehmen jetzt Genre X und slappen da entweder die Marvel-IP, die Disney-IP oder die Pixar-IP drüber. Ich kann das kurz runterrattern. Mario Kart-Klon namens Speedstorm wurde vorgestellt, ein Hearthstone-Klon namens Marvel Snap wurde vorgestellt, mehrere Mobile-RPGs zu Avatar- und Disney-Charakteren, ein Pokémon Go-Klon wurde vorgestellt namens Marvel's World of Heroes und so abseits dessen war kein echtes Highlight auch für mich dabei. Ich habe mir versucht, so die Top 3 Announcements hier rauszuschreiben und bei mir landet auch ganz klar auf der 1 dieses Amy Hennig unnamed Game gesetzt im Zweiten Weltkrieg, das so ausschaut ein bisschen oder mir den Vibe gibt eines Spy-Thrillers oder vielleicht ist das eh auch so angelegt. Hier kann man noch dazu sagen, dass neben Black Panther und Captain America zwei weitere Charaktere im Vordergrund stehen, die ich aber nicht so genau kenne. David, weißt du, wer das ist? Muss man die kennen?
Keine Ahnung. Weiß ich leider
okay.
nicht.
Okay, die Tagline von diesem Spiel lautet 4 Helden, 2 Welten, 1 Krieg. Und wie gesagt, das ist alles angelegt im Zweiten Weltkrieg. Und es gibt einen CG-Trailer, würde ich das nennen, aber einen CG-Teaser sollte man eher sagen. Und wie gesagt, da hätte ich mir eher, Mann, einfach nur ein Over-the-Shoulder-Shot, dass man etwas mehr von der Welt sieht, etwas mehr von den Charakteren. So wie damals, als ihr Star-Wars-Spiel, dieses Ragtag oder so vorgestellt wurde, dass mir etwas mehr Einblick in diese Welt gewährt, das hätte ich mir gewünscht. Aber ja, ich freue mich auf Midnight Suns noch, David. Das hat jetzt einen fixen Release-Termin. Das kommt doch noch dieses Jahr, am 2. Dezember. Und obwohl ich gerade ein bisschen drüber gelästert habe, Marvel's Snap, das am 18. Oktober, glaube ich, launcht, macht mich doch ein bisschen geil. Dich auch.
Okay.
Nein, das war eine Frage.
Ach
hast
so,
du da Bock
nee.
Drauf? Kartenspiel? Ich weiß, nein. Du spielst gerne Gwent. Und das ist so ein Ding, Marvel Snap, das lasse ich mir noch einreden, weil diese ganzen Charaktere und die Variationen und die Karten, die du da sammeln könntest, die wecken schon auch den Sammler in mir, in dir nicht, wie sich das raushört.
Nee, also okay. Ich fühle mich bei Gwent sehr, sehr wohl. Und das, was ich gesehen habe von diesem Marvel Snap, finde ich jetzt nicht so ansprechend, ehrlich gesagt.
Okay. Okay, ich dachte, das wäre genau deins. Okay, interessant. Aber du hältst es für eine gute Idee, oder?
Naja, finanziell gesehen ist es sicher eine gute Idee. Ob es das jetzt wirklich braucht, ist jetzt wieder eine andere Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit so Kartenspielen, da kann man natürlich sehr, sehr viel verdienen. Bei Comicfiguren macht es natürlich auch irgendwo Sinn, aber nichts von dem, was ich gesehen habe. Also schaut jetzt nicht irgendwie speziell interessant aus für mich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der riesen Marvel-Fan mittlerweile. Also mich haben die Serien und die Filme jetzt wirklich schon vor einiger Zeit komplett verloren. Comics habe ich bis auf Spider-Man eigentlich nie was gelesen. Also ich bin, was Marvel angeht, gerade sehr neutral, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen bin ich auch Snap jetzt nicht so toll.
Okay, bevor wir das Thema dann abschließen, hast du diese D23, die ja auch im Zuge des Wochenendes jetzt stattgefunden hat, mitverfolgt? Wenn du schon sagst, du bist nicht mehr so der Marvel-Fan, hast du den Disney-Stuff mitverfolgt? Weil es gab einige Trailer, also Secret Invasion, Mandalorian und so weiter. Ja. Spricht dich das noch an? Oder
ein paar bist du da auch schon ausgestiegen? Ja, also okay. Klar. Mandalorian ist cool, überhaupt Star Wars macht gerade ein paar coole Sachen. Aber bei Marvel bin ich momentan zumindest raus. Es gibt sicher wieder ein paar Projekte, die ich dann spannend finde und wo ich zurückkommen werde. Und auch Midnight Suns, das ist ein Spiel als großer XCOM-Fan, das macht Sinn. Aber ansonsten, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Captain America Black Panther Spiel, was sie da angekündigt haben, das war vielleicht eine der schlechtesten Ankündigungen, die ich jemals erlebt habe. Weil ich meine, das ist ein großes Marvel-Spiel, muss man sich denken, mit Black Panther und mit Captain America, also zwei ihrer wichtigsten Charaktere. Dann das Ganze auch noch im Zweiten Weltkrieg, offenbar vor allem auch in Paris angesiedelt. Dann Amy Hennig, ja, also der Name hinter Uncharted. Und es ist null Hype da. Also es ist so, der war so schlecht, dieser Trailer, weil du einfach überhaupt nicht greifen kannst, was das für ein Spiel ist und wie sich das spielen wird, dass es total in der Bedeutungslosigkeit gerade verschwindet. Es ist so.
Ja, es ist ein Teaser, ja.
Ja, aber ein Teaser soll ja Bock machen. Deswegen, das ist das absolut, kein Teaser für mich. Das ist einfach nur eine schlechte Vorstellung. Und
ich finde, das Ding hat nicht mal einen Namen bekommen. Also.
Ja, aber das zeigt sich schon wieder so, hey, wir machen da irgendwas, aber es kommt wahrscheinlich erst in 3, 4, 5 Jahren und wir wissen es offenbar selber nicht, aber hier ist mal irgendwas. Und wie gesagt, da habe ich schon oft drüber geredet, ich halte von solchen Ankündigungen fast gar nichts und deswegen halte ich auch von diesem Projekt gerade sehr wenig.
Ja, da sprichst du es wieder an. Ich mag solche Announcements eigentlich auch nicht, weil ich mir mehr Einblick wünsche. Das habe ich vorher sagen wollen mit diesem Over-the-Shoulder-Shot. Ein einziger Shot von dieser Welt zeigt mir nur etwas, das mir etwas gibt. Ich will ja gar nicht, wir verlangen nicht viel, Marvel, wir verlangen nicht viel. Aber eine Sache, die viele Leute erwartet haben oder fast verlangt haben, ist Spider-Man 2. Das wurde auf das Twitter
hat niemand
auch schon
verlangt.
Wieder, Moment. Ich komme noch dazu. Denn nachdem du letzte Woche gesagt hast, David, irgendwie so, ich habe dich gefragt, ob Spider-Man 2 eine Chance hat, gezeigt zu werden, dann sagst du, nein, es ist nur bei Sony. Und dann sehe ich David Scott Jaffe auf Twitter mehr oder weniger so sich wünschen, prophezeien, dass hier doch etwas gezeigt wird bei diesem Marvel Showcase. David Scott Jaffe, der Schöpfer von God of War.
Ah, David Jaffe, ja, okay.
David Jaffe, sorry, ja, ich sage immer seinen Mittelnamen dazu. Und ich habe ihm dann so gesagt, hey, ich glaube das eher nicht. Ich denke, wir sehen das eher bei Sony, beziehungsweise Spider-Man gehört halt zu Sony. Und dann, oh mein Gott, das hätte ich nicht schreiben sollen. Denn er hat zurückgeschrieben, kann man sich auch auf Twitter durchlesen. Was? Nein! Also Spider-Man gehört zu Marvel und Disney. Und dann haben seine Fanschergen haben sich dann auch noch auf meinen Kommentarbereich gepeilt. Und da habe ich mich dann zurückgezogen.
Also hat niemand damit gerechnet, außer David Jaffe.
Ich habe auch, naja. Man kann sich's ja durchlesen, aber ich habe mich dann auch mehr oder weniger entschuldigt und gesagt, ich hatte Unrecht, denn offensichtlich gehört ja Spider-Man nur filmisch, soweit ich das verstehe, zu Sony.
Nee.
Ich glaube schon.
Nee.
Haben die nicht nur die Filmrechte?
Naja, sonst
wäre ja... Wir
müssen
das jetzt klären. Wir müssen das... ohne Spaß.
Nee, Spider-Man, die Marke Spider-Man...
Da ist
Spider-Man,
eine Diskussion entstanden auf Twitter.
Gibt's gar keine Diskussion. Die Marke Spider-Man gehört Sony. Es ist ein Marvel-Produkt, ist ganz klar, aber die haben das vor Jahren schon an Sony verkauft. Das ist auch der Grund, warum der Spider-Man-Charakter exklusiv bei Avengers nur auf der PlayStation gibt's den. Sonst könnte der ja auch auf der Xbox und auf dem PC erscheinen. Und auch die Sony-Spiele, also die Spider-Man-Spiele sind ja auch exklusiv für PlayStation, also gibt's.
Ja, aber theoretisch die Spielerechte hat Sony nicht exklusiv, soweit ich das verstehe. Sony hat nur diesen Marvel-Deal über die Filme seit den 90ern und solange sie Filme produzieren, kann ihnen niemand diese Rechte wegnehmen. So verstehe ich das mittlerweile zumindest, nachdem ich, wie gesagt, ein bisschen gehässigt wurde.
Ja, aber die Spiele sind ja auch alle exklusiv.
Ja, exklusiv auf der PlayStation, aber Sony hat nicht die Rechte exklusiv daran. Theoretisch könnte man die Spiele auch auf anderen Konsolen zur Verfügung stellen. Sie kommen ja auch auf den PC.
Ja, weil Sony das will. Aber Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt nicht Ubisoft sagen kann, hey Marvel, wir machen jetzt ein Spider-Man-Spiel, weil dann wird Marvel sagen, ja, tut mir leid, aber das gehört Sony.
Naja, interessant.
Weil sonst wäre ja auch
der, ich werde auch nicht schlau draus.
Chris, sonst wäre der Spider-Man-Charakter von Avengers auch auf allen anderen Konsolen zugänglich. Aber er ist ja nur auf PlayStation spielbar.
Ja, aber gut, das kann ja auch Sony einfach so bezahlen und sagen, hey.
Wieso bezahlen? Das ist ihr Charakter.
Ja, aber wenn sie die Rechte nicht haben für die Spielfigur, sondern nur für die Filme, dann müssten sie bezahlen.
Also ich bin mir ziemlich sicher, sie haben die Rechte an Spider-Man, Punkt.
Okay, na wie gesagt, nachdem du mich letzte Woche noch davon überzeugt hast, dass sie die Rechte an Spider-Man der Marke haben, also für alles, für alle Medien, bin ich mittlerweile etwas skeptisch, was diese Sicherheit angeht, weil ich solche Antworten bekommen habe auf Twitter.
Ja, okay, aber wie sollte es anders sein? Und ja, gut. David Jeffy als Quelle würde ich jetzt auch mal nicht wirklich vertrauen.
Ja, okay, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Jeder, der wissen will, wer David Jeffy ist, kann das ja für sich selbst erledigen. Okay, ich würde sagen, damit schließen wir den Marvel- und Disney-Teil ab.
Yes.
Und fahren weiter zu Ubisoft Forward.
Mhm.
Und hier auch erste Opening-Question, Eröffnungsfrage für dich. Wie war die Show? Hast du es dir angesehen? Und wie froh warst du, als der Assassin's Creed-Teil kam?
ich habe es mir angesehen tatsächlich. Ich glaube, es hat eine Stunde 20 Minuten oder sowas hat alles gedauert. Das war vermutlich der schlechteste Showcase, den ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Und ich werde mir nie wieder einen Ubisoft Showcase ansehen. Also.
Okay, warum? Woran lag's?
Woran lag's nicht, ist, glaube ich, die bessere Frage. Also, da hat nichts gestimmt. Also, von zwei unfassbar peinlichen Moderatoren, die sich da, also ich habe die ganze Zeit war ich nur am Fremdschämen, wenn ich die zwei gesehen habe. Es war einfach, das Pacing war furchtbar. Sie haben irgendwelche Sachen gezeigt, ja, die niemanden interessieren, ja, und dann so, oh, jetzt habt ihr diesen Trailer ertragen und jetzt kommt der Game Director und labert nochmal 5 Minuten über Just Dance oder über dieses Guitarsmith oder über irgendeinen Mobile Division Ableger, den keine Sau interessiert. Und sie haben das eine Stunde lang gemacht. Und ich möchte Ihnen auch gar nicht den Gefallen tun und noch weiter darauf eingehen, weil was die in einer Stunde gemacht haben, ich fasse es euch jetzt in 30 Sekunden zusammen. Sie haben gezeigt dieses Mario Rabbids Sparks of Hope. Sie haben ein bisschen was zu The Division gezeigt. Offenbar ist Division 2 nicht tot. Es gibt auch einen Mobile-Ableger. Sie haben versucht, irgendwie noch dieses Riders Republic irgendwie hochzuhalten. Ein bisschen was zu Skull of Bones, wo man aber nicht wirklich was Neues gesehen hat. Und ja, Just Dance, dieses Gitarrending war dabei und ich glaube, das war's so ziemlich. Und also ganz, ganz schrecklicher Showcase mit wenig zu zeigen. Und dann kam halt Assassin's Creed in den letzten 20 Minuten dazu und ich wünschte tatsächlich, das wäre der Showcase gewesen. Weil der war von der Präsentation deutlich besser. Da hattest du auch zwei
viel angenehmer
Moderatoren, die ein bisschen mehr grounded waren und die tatsächlich, ja, eben weil sie nicht so extrem übertrieben haben, so auf Blogger-Influencer einen gemacht haben, war das auch viel angenehmer, denen zuzuhören. Ja, aber was waren so dein Eindruck?
Ich fand den Showcase an sich eigentlich gut produziert. Ich fand die zwei auch peinlicher, vor allem im Kontrast zu den beiden, die im Anschluss dieses Assassin's Creed Panel moderiert haben oder diesen Showcase. Das war einfach das schönere Setting. Ich fand die Ankündigungen okay. Also du hast es jetzt sehr schön runtergerattert. Vor allem als Mario plus Rabbids gezeigt wurde, ging mir schon ein bisschen das Herz auf, weil sie sich gleich die Zeit genommen haben, um viel Gameplay zu zeigen. Und das war toll. Das sah auch toll aus. Kommt zwar nur für die Switch, aber in solchen Zeiten, wie gesagt, bin ich sehr dankbar, wenn wir die Spiele sehen und nicht nur CG-Trailer oder Ankündigungsgrafiken oder so. Etwas enttäuscht war ich über den Rest der Show. Bis zum Assassin's Creed-Teil, muss ich einfach zugeben, war sehr dürr. Ich hätte da viel mehr erwartet. Ubisoft sollte da abseits von all den Marken eigentlich mehr in der Pipeline haben, um die Leute zu überraschen. Ich habe es eh gemeint, Splinter Cell oder Beyond Good and Evil sind für mich überfällig. Mhm. Und deswegen ist mein Feedback etwas durchwachsen, weil ich mehr erwartet hätte einfach. Ich dachte, wir sehen mindestens dieses Avatar-Spiel, was schon länger in Entwicklung sein soll. Wir haben letzte Woche noch über, und wegen dem Timing auch, dachte ich, sehen wir dieses Star Wars Bounty Hunter Game, weil jetzt ja die D23 Expo läuft. und deswegen etwas durchwachsen. Lass mich dich fragen, David, von diesen beiden Showcases in ihrer Gesamtheit, welcher hat dir da besser gefallen? Also Marvel gegen Ubisoft, beziehungsweise Marvel und Disney versus Ubisoft, was war da der bessere? Eher dieses kurze Bam, 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 Announcement nach Announcement oder eher dieses mehr Zeit lassen,
die
Mitarbeiter vorstellen?
Die Marvel-Disney-Geschichte war viel, viel besser, weil es kürzer war. Ich meine, da mochte ich den Moderator auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
okay, darüber reden wir offline.
ich mochte auch nicht, also auch da, was gezeigt wurde, war jetzt einfach nicht so toll. Ja, also muss man jetzt auch vielleicht ein bisschen fair sein. Ja, also es ist gar nicht mal so einfach, wenn jetzt zum Beispiel der Blessing, also der Moderator, dasteht und irgendwie die Fahne hochhalten muss für einen Haufen Blödsinn, von dem er wahrscheinlich weiß, oh, das wird zerlegt werden in den Kommentaren. Genauso wie die bei Ubisoft. Blessing hat zumindest nicht so extrem übertrieben wie die anderen beiden. Aber egal, hängen wir uns jetzt nicht an den Moderatoren auf. Aber das waren beides, also den Stil von Marvel Disney mochte ich viel mehr. Also ich finde, die ganze Präsentation von Ubisoft, also wer auch immer das geplant hat, sollte den Job verlieren. Also ich finde, das sind Präsentationen, die hast du so das letzte Mal vor ungefähr 15 Jahren gemacht. Und irgendwie hat das Ubisoft total verschlafen, dass man da, dass das heutzutage nicht mehr so ist. Dass du nicht irgendwie einen Trailer zeigst, der wenig aussagt, und dann kommt noch irgendwie so der Game Director oder irgendwer her und redet auch was auch wenig aussagt. Also das müsste, ich mag das, ich finde diese, du brauchst prinzipiell keine Hosts für sowas, ja, warum nicht so machen wie die State of Play? Weil, oder weißt, wo es einfach so zack, 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 Trailer, Trailer, Trailer.
Ja.
Und diese Gespräche danach, das kann man ganz kurz machen oder halt irgendwie extra dann noch, aber das macht, also ich fand es unerträglich, das anzuschauen. Und ich hatte es wirklich dann nur noch nebenbei rennen und habe eigentlich was ganz anderes gemacht daneben auch schon wieder.
Also, ja, es war bei mir so ähnlich, aber ich verstehe, warum Ubisoft das macht. Ich meine, das ist ein großes, globales Unternehmen und es will vor allem ihre Mitarbeiter in den Vordergrund rücken und wahrscheinlich auch zeigen, wie divers sie sind. Da sind wir wieder bei Diversity for Diversity's Sake. Nicht immer ist das was Gutes, weil wenn du dein Produkt der Welt zeigst, dann stell doch bitte sicher, dass dein Mitarbeiter gutes Englisch kann. Weil da waren teilweise Leute dabei, selbst mit Teleprompter und gebrochenem Englisch war da kaum was zu verstehen, beziehungsweise die Art und Weise, wie es vorgetragen wurde, war manchmal einfach also, zum Einschlafen und Abschalten.
Das sehe ich anders, also deswegen der Diversity wäre mir überhaupt nicht negativ aufgefallen. Und ich meine, Ubisoft ist ein französisches Unternehmen und die Franzosen und Englisch, die tun sich, das wissen wir, dass sich die da ein bisschen schwerer tun, sage ich jetzt einmal.
Ja.
Also das wäre mir überhaupt nicht jetzt negativ aufgefallen.
Okay. Na, ich habe mir das schon gedacht, dass es teilweise, also bei der Frau, die bei Skull and Bones, ich habe nichts gegen diese Frau, aber es war einfach schwer zu verstehen, was sie überhaupt sagt. Und in solchen Fällen muss man das doch ganz klar sehen und entweder jemanden anderen auf die Bühne stellen oder sich irgendwie eine Art Pressesprecher suchen für das Unternehmen oder das Spiel, der das besser vortragen kann. Oder authentischer. Hast du jetzt noch abschließend irgendwas zu dem Pre-Assassin's Creed-Teil zu sagen? Nee. Irgendwas, okay. Wie gesagt, schade, dass er nicht mehr gezeigt wurde. Skull and Bones kommt heuer, das kann man festhalten. Mario kommt noch heuer und ich glaube, das war's dann allgemein. Genau. Ubisoft hat heuer doch eher weniger im Petto als erwartet. Leider. Aber 2023 wird es wahrscheinlich wieder besser werden, denn im Assassin's Creed Showcase ging es mal grundsätzlich um das 15-jährige Bestehen der Marke. Und deswegen wurde viel angekündigt. Auch der neue Teil Mirage, das haben wir schon in den letzten Wochen besprochen, kommt 2023 und soll ein Tribut an den ersten Teil werden. Wir haben jetzt den ersten C3 In-Game, In-Engine-Trailer gesehen. David, wie gefällt dir das Setting? Was sagst du zum Helden, zur Backstory oder zur Prämisse?
Also ich muss auch hier jetzt wieder das Wort interessant verwenden, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Assassin's Creed Showcase auch nicht geil. Also ich verstehe nicht ganz, okay, wir haben jetzt einen CGI-Trailer gesehen, der halt, da kann man so ein bisschen was rein interpretieren, aber warum kein Gameplay zeigen?
Ja.
Das war jetzt der Moment, warum hier nicht so einen Deep Dive 8 Minuten irgendwie eine Mission zeigen oder irgendwie das neue Parcours-System. Also sie haben gesagt zum Beispiel, es ist wieder mehr Fokus auf Stealth und Parcours. Ja, dann zeig das doch bitte. Also ja. Sagen kann ich viel und das ist so, also das war, also ich Ubisoft hat da auf ganzer Linie fast versagt, meiner Meinung nach, weil ich fand auch den Showcase von Assassin's Creed, wie gesagt, sehr schlecht. Da bin ich nur ein bisschen mehr dran geblieben, weil mich die Marke halt immer noch interessiert. Aber auch genau. Was da gezeigt wurde, ja, interessant klingt. Aber mehr kann ich nicht sagen. Ich wünschte, wir könnten jetzt hier, das haben wir auch das letzte Mal gesagt, oh, wir werden nächste Woche werden wir ganz viel über das reden können. Tatsache können wir nicht, weil wir sind jetzt genauso schlau wie vorher. Wir wussten schon, welcher Hauptcharakter, wir wussten, wann es spielt, wo es spielt, was die Prämisse sein soll. Wir haben nichts Neues erfahren.
Fast. Wir haben schon ein paar neue Dinge erfahren. Aber speziell im Hinblick auf Mirage hast du recht. Da haben wir wenig erfahren.
Ja, das meine ich.
Ich sehe es wie du, dass. Ja, ich wollte es nur noch unterstreichen. Ich sehe es wie du, dass. Das war eine vermisste Chance, also eine Missed Opportunity. Einfach die Chance ist verspielt. Und das deutet für mich an, dass Mirage vielleicht noch weiter weg ist, als wir das geglaubt haben. Vielleicht kommt das nicht Anfang 2023, sondern Ende 2023. Und die Developer sind noch nicht so weit. Und ich habe dann mal genauer recherchiert. Wir werden gleich über die anderen Assassin's Creed-Titel sprechen und die Developer, die dahinter stecken. Denn Mirage ist nicht ein Spiel von Montreal oder Quebec oder einem Team, das schon jemals an Assassin's Creed gearbeitet hat. Das ist ein völliges Debüt eines neuen Studios, das zum ersten Mal bei Valhalla zum Einsatz kam, irgendwie DLCs gemacht hat. Ich weiß nicht den genauen Namen, aber das zeigt für mich auch, dass das vielleicht noch länger dauern könnte und vielleicht ist es gar nicht so gut, was da die Leute fabrizieren. Es gibt ein paar Screenshots, die deuten auf anderes, dass es zumindest optisch natürlich reizend sein soll, aber ob es spielerisch überzeugen kann, steht in den Sternen und dass nichts gezeigt wurde, deutet für mich eher auf eine etwas negative Erfahrung. Für dich auch? Wertest du das als Zeichen?
Schwierig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass die ersten Screenshots, die ich gesehen habe, ich finde nicht, dass die so toll aussehen. Also rein optisch hat mich das jetzt nicht wirklich begeistert. Ganz im Gegenteil. Ich dachte so, oh, das sieht aber durchschnittlich aus.
Okay. Ja, das lasse ich auch gelten. Natürlich. Ich bin da nur, ja, etwas verhaltener. Ich weiß, dass Screenshots online etwas immer komprimiert sind und so weiter. Und in Action, in Gameplay, 60 FPS. Es wird ja der erste nur Next-Gen/Current-Gen-Teil, glaube ich. Ne? Weil Valhalla war auch noch auf PS4. Ja, fix.
Ja.
Genau.
Ja, aber ich finde, es sieht nicht
da schon irgendwie einen Sprung.
Ja, aber es sieht leider nicht danach aus. Also die Screenshots, die ich jetzt sehe, denke ich mir, also das kannst du locker auch auf der PS4 rausbringen. Das siehst du schon an den Gesichtern zum Beispiel, die halt immer noch sehr veraltet ausschauen. Aber es ist halt schwierig, so wie du sagst, das muss man mal in Action sehen.
Ja.
So das Setting und dass das jetzt eine kleinere Welt wieder wird und dass das jetzt nicht so ein 150-Stunden-Brocken wird und kein RPG und wieder mehr Back to the Roots, das unterschreibe ich alles sofort, aber das habe ich letzte Woche auch schon unterschrieben. Also das ist ja die Enttäuschung, dass wir jetzt nichts Neues haben, über das wir bei diesem Spiel halt reden können. Und ich schätze auch tatsächlich, wir sind wahrscheinlich, also ich denke auch, dass es eher später im Jahr 2023 erscheinen wird.
Ja, was auch noch 2023 erscheinen wird, ist das letzte Valhalla-DLC. Das ist, glaube ich, eine Gratis-Quest, so wie ich das verstanden habe, die jeder spielen kann und sozusagen Eivors Geschichte abschließt. Danach kommt Assassin's Creed Mirage, das die Periode 2 abschließt, so wie Ubisoft das formuliert. Und jetzt geht's los mit den neuen Teilen. Denn Ubisoft kündigt offiziell Periode 3 an oder Phase 3, wie auch immer. Und lustigerweise könnte man auch hier sagen, das nennt man die Infinity-Saga, denn im Zuge mehrerer Ankündigungen haben sie auch ihr Infinity-Hub vorgestellt, mehr dazu aber gleich. Zuerst zu den Spielen. Assassin's Creed, Codename Red, spielt in Japan und wird nach Mirage, das kein RPG ist, das nächste große RPG und wird entwickelt von Ubisoft Montreal, die zuletzt am Odyssey gearbeitet haben. Darüber hinaus wurde Assassin's Creed, Codename Hexe, vorgestellt. Das spielt zur Zeit der Inquisition und wird von Ubisoft Quebec produziert. Die sind, glaube ich, für Origins verantwortlich. Und Hexe soll mehr in die Horror-Richtung gehen, was für mich natürlich so mega, mega toll ist. Ein Assassin's Creed mit Horror-Vibes ist ein Traum, von dem ich nicht wusste, dass es ihn gibt. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Wie gesagt, wurde im Zuge dessen dieses Infinity Hub vorgestellt. Und mit Periode 3, sozusagen mit Release von Codename Red, dem Assassin's Creed in Japan, wird es dieses Infinity Hub als Entry Point für die ganze Serie geben. Und da wird eben die Hexe, also dieses Inquisitionsding, auch hinzugefügt, sodass man vielleicht das mehr oder weniger als Launcher betrachten kann, wohin also sukzessive mit der Zeit dann neue Settings bzw. neue Spiele de facto. Ich meine, die beiden Spiele sind schon ziemlich unterschiedlich, die sie da vorgestellt haben. Eins mehr in Japan, eins mehr im Horror-Setting und dass man dann eben mehr Auswahl hat in diesem Infinity Hub. David, wie klingt diese Phase 3 für dich von Assassin's Creed?
Ja, interessant. Also das wird das Stichwort von dieser Show jetzt werden. Also zunächst mal, ich weiß nicht genau, wo du das hernimmst, dass Codename Hexe zur Inquisition spielt, weil da ist eigentlich nichts bestätigt.
Irgendwo war irgendwas über Witch Hunt oder Witch Trials. Und das ist nur eine Ableitung. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es zur Inquisitionszeiten spielt. Irgendwo war das in einem Ubisoft Press Release oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das war. Aber es hat definitiv etwas mit Hexenjagd zu tun.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich noch nicht dazu geäußert haben tatsächlich. Ich glaube, sie wollten das jetzt auch erstmal so stehen lassen. Also da müssen wir jetzt auch ein bisschen aufpassen. Codename Red mit Japan. Ja, okay.
Weißt du, was das Ding bei dem ist? Fans haben jahrelang nach einem einzigen Setting verlangt,
ich weiß, ja,
Assassin's Creed, und es ist Japan. 15 Jahre später ist es jetzt soweit und die Reaktion ist, ja, verhalten.
Naja, es liegt vor allem daran, dass es halt ein Spiel namens Ghost of Tsushima gibt, das in vielerlei Hinsicht besser ist als so mancher Assassin's Creed-Titel, behaupte ich jetzt einmal.
Ja,
und
ja.
Ich könnte mir auch vorstellen, bis Codename Red dann rauskommt, ist wahrscheinlich auch bald mal Ghost of Tsushima 2 am Start. Und dann haben wir wirklich ein großes Problem, weil dann hast du halt wirklich diese zwei großen Spiele im selben Setting auf Augenhöhe oder hoffentlich auf Augenhöhe. Und dann wird's. Mich erinnert es ein bisschen damals so an Prototype und Infamous. Das kam gleichzeitig raus, so zwei Open-World-Superhelden-Spiele. Infamous hat einfach die besseren Wertungen bekommen und war auch die erfolgreichere Marke. Aber natürlich waren die trotzdem noch sehr, sehr unterschiedlich. Hier habe ich jetzt ein bisschen die Angst, dass sie sich zu ähnlich sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du 50 Stunden in dem Spiel verbringst und dann 50 Stunden nochmal in dem anderen Spiel. Und also, dass du da hintereinander Bock drauf hast. Und puh, also ich muss dazu sagen, ich freue mich gar nicht auf Codename Red. Also wirklich.
Was?
Das ist für mich die.
Du als Fan der Serie freust dich nicht auf Japan?
Ja, weil ich hatte Japan gerade jetzt in Ghost of Tsushima.
Okay.
Also ich wüsste nicht, was Assassin's Creed da besser oder anders machen soll. Ganz im Gegenteil, die würden das wahrscheinlich künstlich aufblasen auf 150 Stunden. Also wenn ich mir jetzt Valhalla vorstelle, nur im Japan-Setting, auch mit dem Kampfsystem, dann sage ich aber nein, danke. Also, jetzt, ich, wie gesagt, das ist noch sehr, sehr weit weg, das Spiel, das muss man jetzt auch dazu sagen. Also, ich schätze mal, das wird 2025.
Ich würde 2025 sagen, sorry.
Ja, also, ich wollte gerade sagen, allerfrühestens 2024, aber wahrscheinlich 2025, das kann auch sein. Wie gesagt, und bis dahin ist Ghost of Tsushima 2 durchaus realistisch, tatsächlich.
Ja.
Und deswegen hätte ich mir jedes andere Setting erhofft, nur nicht das.
Echt?
Absolut.
Gibt es ein Traumsetting für dich, jetzt wo wir gerade über das Traumsetting von vielen anderen sprechen?
Also ich fände ein Assassin's Creed im Ersten Weltkrieg auch nochmal cool.
Ah, okay.
Im Ersten, okay. Ich fände auch ein Assassin's Creed, ich hätte auch echt nochmal Bock gehabt auf Black Flag 2, nachdem ich jetzt weiß, dass Skull and Bones das nicht wird.
Ja.
Also da gibt es ganz, ganz viele. Also ich finde es tatsächlich schade, dass Assassin's Creed Codename Jade, das ist ja der Handy-Ableger, was in China spielt. Ja. Und da wäre es mir tatsächlich lieber gewesen, wir hätten eher das antike China bekommen. Und also im Hauptspiel jetzt, meine ich. Weil scheiß auf das Handyspiel, ne? Aber mir wäre es lieber gewesen, dass das Hauptspiel eher in China und nicht in Japan spielt, um sich zumindest so ein bisschen abzusetzen. Ich hätte auch ehrlich gesagt nochmal irgendwie Russland während der Revolution irgendwo sicher geil gefunden. Obwohl wahrscheinlich jetzt momentan ist Russland so ein Thema, da traut sich keiner drüber.
Wäre ein schwieriger Verkaufspitch, ja.
Also da hätte es ganz, ganz viel gegeben. Also ich hätte auch tatsächlich eines so im aztekischen Setting nochmal richtig, richtig cool gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da fallen mir jetzt gerade ganz, ganz viele ein tatsächlich.
Cool, ja, okay.
Also wie gesagt, Japan...
stellt diesen Mann ein.
Japan, es passt super, nur das Problem ist, das gibt's jetzt schon und wahrscheinlich gibt's das dann sogar nochmal eben besser. Deswegen weiß ich nicht, ob sie sich da nicht ein bisschen ins eigene Knie schießen.
Ah, sehr schön. Ja, das kann natürlich sein. Ich rechne auch mit Ghost of Tsushima 2. Spätestens 2024 ist das draußen und wahrscheinlich kommt dann ein Jahr später dieses Codename Red. Da bin ich sehr gespannt schon auf die Vergleiche. Das wird sehr interessant. Aber das ist noch sehr weit weg. Bevor wir jetzt über die Zukunft reden, schließen wir dieses Thema noch ab.
Lass mich noch kurz was sagen.
Ich möchte nur noch diese letzten Details rausballern, weil du hast es schon angesprochen, David. Codename Jade, ist der Mobile-Ableger. Ubisoft spricht hier vom ersten AAA Assassin's Creed auf dem Smartphone und spielt, wie gesagt, in China des 13. Jahrhunderts, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und im Zuge dessen gibt es auch noch eine Netflix-Initiative, einen Netflix-Deal. Es wird eine Live-Action-Serie produziert und, so verstehe ich das zumindest, ein weiteres Mobile-Game, das die Serie begleitet. Auch dann exklusiv über die Netflix-Smartphone-App. So, das wollte ich jetzt nur noch mal anstellen, David. Hast du da eine Meinung dazu? Jade, hast du eh schon deinen Senf dazu gegeben. Zu diesem Netflix-Deal, wie siehst du denn?
Ja, schauen wir mal. Also ich denke schon, also es wäre natürlich geil, wenn es eine gute Serie wird. Ich ahne Schlimmes, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hoffe, dass das nicht zu cheesy und zu billig irgendwie wird. Ich mochte ehrlich gesagt auch den Assassin's Creed-Film in Ansätzen zumindest. Mhm. Und die Idee, dass ich vielleicht eine Serie habe, wo vielleicht sogar jede Staffel in einem neuen Zeitalter spielt, das ist schon irgendwo cool. Also es kommt jetzt echt drauf an, wie viel Geld Netflix bereit ist und Ubisoft bereit ist, da reinzustecken. Aber ich hoffe sehr, dass das, ich habe ein bisschen Angst, dass es dann so ein bisschen wie so ein billiger Studentenfilm rüberkommt. aber das liegt dann jetzt natürlich an Ihnen, dass sie da jetzt was draus machen. Ansonsten wollte ich noch kurz was sagen, also Codename Jade, das lassen wir jetzt mal, also möchte ich gar nicht viel dazu sagen. Codename Hexe ist tatsächlich das einzig Interessante, was ich mitnehme. Also auch das ist noch weiter weg, muss man dazu sagen. Also das kommt wahrscheinlich frühestens 2026 raus. Also da sind wir jetzt eigentlich wieder bei dem Thema, wo ich mir denke, warum dann überhaupt ankündigen, ist das mühsam. Also sie haben nicht mal Gameplay gezeigt von dem, was nächstes Jahr rauskommt, aber Hauptsache 5 Assassin's Creed-Geschichten ankündigen, die noch irgendwann später kommen sollen. Also das fand ich sehr, sehr seltsam. Aber natürlich Codename Hexe, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es ein bisschen düsterer wird. Sie haben auch gesagt, das wird ein Mainline Assassin's Creed. Also ich dachte schon, wird das so eine VR-Geschichte oder weiß ich nicht was. Aber nein, es wird ein großes Ding. Und auch wenn es nicht bestätigt ist, aber sowas wie Inquisition und Hexe, also vielleicht so späte oder düsteres Mittelalter, vielleicht wäre das ein sehr interessantes Setting.
Ja, das glaube ich auch.
Und auch storytechnisch könnte ich mir vorstellen, dass vor allem wahrscheinlich die Templer bei der Hexenverbrennung in dem Universum halt viel, viel beigetragen haben und vielleicht, ja, wurscht, das ist jetzt alles Spekulation, aber das ist das Einzige, was halt interessant jetzt gerade klingt. Und ja, ich wünschte, ich könnte mehr sagen, außer dass es halt alles interessant wirkt, aber es ist auch Ubisoft ein bisschen auch, selber verantwortlich, dass sie halt einfach so wenig zeigen.
Ja, leider. Ich habe es eh anfangs angesprochen. Ich hätte mir einfach auch mehr Gameplay gewünscht, dann wäre ich wesentlich zufriedener mit diesem Showcase. Ein Nebensatz hat mich noch zu diesem Infinity stutzig gemacht. Und das war, dass Ubisoft im Zuge dieser Codename-Titel auch an Multiplayer arbeitet und den überarbeiten will und dann in den zukünftigen Teilen vermehrt Fokus auch darauf setzen will, weil Infinity ist ja eine Art Live-Service und soll dementsprechend auch mehreren Spielern die Option bieten, diese Settings zu bereisen. Ist das etwas, wo du dich drauf freust? Weil wir hatten sowas ja schon auch, glaube ich, bei Unity, aber wir werden es wahrscheinlich in einer anderen Form wiedersehen in diesen zukünftigen Teilen. Rechnest du mit einem Assassin's Creed Battle Royale? Was sehen wir da? Was kann da kommen? Willst du Koop? Willst du es kompetitiv?
Also zunächst mal zu Infinity. Für mich klingt das so ein bisschen, ehrlich gesagt, gerade wie...
Ja, es heißt doch Infinity, oder?
Ja. Die Plattform.
Ja.
Oder genau. Infinity. Weil jetzt ist. Für mich wirkt das gerade ein bisschen, ehrlich gesagt, wie die Master Chief Collection, wo du quasi eine App aufmachst und da kannst du von dort aus direkt in jedes zukünftige Assassin's Creed reinstarten. Also ich würde dieser Plattform jetzt nicht zu viel Bedeutung beimessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich klingt es eher wie eine Hub-Area, was ich eigentlich tatsächlich ganz cool finde. Also ich stelle mir auch vor, irgendwie, dass nacheinander vielleicht sogar alte Remaster-Teile da hinzugefügt werden. Ja, und
das denke ich auch. Also sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber diesen Eindruck habe ich ganz, ganz klar auch, dass die da alle drin landen sollten irgendwann, sodass du irgendwann, wie gesagt, diesen Single-Entry-Point unter Anführungszeichen für die ganze Serie nutzen kannst.
Ja, also das ist ja cool. Das klingt ganz cool. Was jetzt die Multiplayer-Geschichte angeht, das klingt für mich auch ehrlich gesagt so, als wäre es noch ganz weit weg. Aber ich schätze, wir können davon ausgehen, dass es eine Live-Service-Geschichte wird. Also ähnlich wie die Division, wo du halt wirklich dich mit anderen Assassinen zusammentust und halt auf Missionen gehst. Also so stelle ich es mir jetzt vor, das wäre die klassische Ubisoft-Lösung. Und das ist das, was halt auch nach wie vor tatsächlich gut ankommt und was vielen gefällt. Also stell dir vor, Destiny nur mit Assassinen.
Assassinen. Assassinen. Ja. Das kann schon was, da schlacke ich mit den Ohren, wenn ich das höre. Ich wünschte natürlich, dass wir sowas Kooperatives wie damals in Unity bekommen, aber ich hätte auch nichts gegen so Neuinterpretationen aller Battle Royale. Ich will jetzt hier keine Ubisoft-Mitarbeiter auf Ideen bringen, aber ich hätte nichts dagegen, wenn Ubisoft versucht, dieses Rad neu zu erfinden. Ich frage mich nur in Bezug auf das, ob dieser Multiplayer-Part dann wirklich ein Teil von Codename Red ist oder ein Teil von dem Hexenspiel. Sondern der kann ja auch irgendwie für sich stehen und du gehst dann, du öffnest irgendwie Infinity und dann sagst du, okay, ich möchte jetzt Multiplayer spielen und dann hast du diese Settings, eben Red und vielleicht die auch vergangenen Settings, einfach zur Auswahl für deine Multiplayer-Partien. Ich glaube nicht, dass es so kooperativ wird wie in Unity. Ich meine, ich wünsche es mir, aber ich glaube es nicht. Und ich glaube, es wird etwas detached, etwas losgelöster von der Singleplayer-Erfahrung.
Also das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, also der Multiplayer, der zunächst mit Brotherhood eingeführt wurde, glaube ich.
Echt jetzt?
Der ist ja auch sehr, sehr gut angekommen. Also da hatten sich eigentlich viele gedacht, so, oh, um Gottes Willen, das war damals so die Zeit, wo jedes Singleplayer-Spiel einen Multiplayer brauchte. Da hatte dann auch plötzlich Uncharted 2 einen Multiplayer und plötzlich auch Assassin's. Und da haben schon alle geächtzt quasi so, oh, immer Multiplayer. Das ist so vielleicht ein bisschen heute wie bei, oh, Live-Service und oh, Battle Royale. Aber damals wollten das auch einfach alle. Und tatsächlich auch Uncharted, der Multiplayer, war teilweise echt toll. Und auch der Multiplayer von Assassin's Creed war sehr, sehr gut und war mal was anderes und was Interessantes. Ich kann mir schon noch vorstellen, dass sie das wiederbeleben. Also ich kann mir das auch total gut in einem Battle-Royale-Modus vorstellen, wo du in einer großen Map bist, dann hast du da 50 Assassinen und die Karte wird immer kleiner und wer bleibt am Schluss übrig? Also klar, warum nicht?
Probieren kann man es, auf jeden Fall.
Aber ja, gesagt, ich würde diesem Infinity, ich würde dem jetzt mal nicht zu viel Bedeutung beimessen, was jetzt, also oh, das wird das nächste große, also ich glaube, es wird so eine Hub-Area einfach werden, wo du halt dann einfach reinstartest. Was mich tatsächlich ein bisschen traurig macht, Chris, ist Folgendes. Hm. Nachdem Ubisoft dieses Jahr eh schon so schlecht aufgestellt ist, hätte es sie umgebracht, Unity, Syndicate und Black Flag zu remastern, so wie es mit sie es mit allen anderen Teilen davor auch gemacht haben. Also ich stelle mir gerade vor, so eine Collection, irgendwie Black Flag, Unity, Syndicate, Next-Gen-Update soll heißen 60 FPS, Dual-Sense-Support, höhere Auflösung, go for it. Kein Remake, einfach nur ein Remaster und das rausballern für 60 Euro auf Next-Gen-Konsolen. Warum nicht? Und ich finde, das wäre relativ wenig Aufwand gewesen. Ich glaube tatsächlich, das hätte sich aber trotzdem gut verkauft. Und das wäre so eine, das, ich weiß auch nicht, ich habe fast schon fix damit gerechnet, dass jetzt, oh, und by the way, we bring back some of the most beloved games in the franchise, jetzt, blah, 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 60 FPS. Also ich habe nur darauf gewartet und ich denke mal, oh, es kommt doch nicht. Und das finde ich jetzt sehr schade tatsächlich. Also auch eine verpasste Chance, finde ich.
Auch eine verpasste Chance, richtig. Ich habe mich auch gewundert, wo das Remake oder die Ankündigung zum Remake des ersten Teils ist. Da hatten wir auch irgendwie ein Leak, eine Meldung, dass schon relativ sicher ist, dass das im Season Pass landet zu Assassin's Creed Mirage. Und David, wenn sich das gut verkauft, dann was sollte Ubisoft daran hindern, Assassin's Creed 2, 3 und so weiter mit der Zeit sukzessive zu remastern und vielleicht dann in den Infinity-Service zu geben. Ich weiß jetzt nicht, ob das in den Sternen steht, aber verdient hätten sie es.
Meinst du jetzt remastered oder remake?
Oh, sorry, remaken. Habe ich die ganze Zeit jetzt remastered gesagt? Oh, verdammt. Ich meinte natürlich das Remake zum ersten Teil und Remakes zu allen anderen Teilen. So.
Also, nachdem wir von Mirage bis jetzt noch fast nichts gesehen haben, ich bin jetzt auch, was dieses angebliche Remake vom ersten Teil angeht, bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, dass ich Bock drauf habe, jetzt quasi eine Hommage an den ersten Teil zu spielen und dann direkt im Season Pass nochmal den ersten Teil. Also das ist auch für mich sehr, sehr dumme Planung, wenn das so stimmt. Ich glaube ehrlich gesagt eher, dass es so ein kleinerer DLC ist, irgendwie, wo man Altair vielleicht zockt. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie den ersten Teil komplett vom Grunde auf remaken und dann nur in den Season Pass reinsetzen.
Das wirkt auch komisch, ja, das denke also, ich auch.
Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Und ich persönlich mag die Idee, dass, die Idee tatsächlich, wenn es funktioniert, dass einerseits dieses große RPG-Fest Assassin's Creed haben und dann halt auch diese kleineren, ich sage jetzt einmal, vielleicht etwas realistischeren Assassin's Creed, also du weißt, was ich meine, diese kleineren Teile, die sich jetzt eher wieder weggehen genau, von RPG. Ja. Und deswegen freuen sich, glaube ich, auch viele jetzt gerade auf dieses Mirage, einfach zu sehen, hey, wie würde sich denn jetzt Assassin's Creed 1 spielen, wenn es heute rauskommt? Das wäre cool. Deswegen weiß ich auch nicht genau, warum du dann direkt danach das Remake brauchst. Aber tatsächlich finde ich das gerade spannender als diese RPG-Geschichte. Wie gesagt, ich muss dazu sagen, ich habe Valhalla jetzt auch sehr, sehr gerne gespielt. Aber es ist schon so ein Spiel, an das denkst du. Und mir fällt nur ein Wort ein, es ist uff. Weißt du, einfach dieses, oh Mann, weißt du, so habe ich jetzt wirklich 100 Stunden Zeit. Und deswegen, ich denke jetzt auch gerade an Assassin's Creed Codename Red und denke mir einfach nur, uff, einfach so, oh Mann, ich weiß nicht, ob ich da, naja, mal schauen.
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich sehe das so wie du. Mich spricht das neue Mirage, die Beschreibung davon, die Idee dazu mehr an als das nächste 100 Stunden Open World RPG, auch wenn es in Japan spielt. Solange es sich spielt wie Valhalla, entsteht da wirklich dieses Uff schon bevor ich überhaupt einen Tastendruck mache. Aber wir werden sehen, was Mirage wird und ob sich das verkaufen wird. Diese Folge sollte wirklich heißen, wir werden sehen. Weil wir haben nichts gesehen und spekuliert eine Stunde über das, was wir sehen könnten. die Idee davon spricht mich und dich auf jeden Fall sehr an. Ich würde jetzt sagen, auch wir beenden diesen Assassin's Creed-Teil, der eh schon wieder viel zu lange geht. Hast du noch irgendwas abschließend zu sagen?
Jetzt?
Okay, dann kommen wir zum letzten News-Blog dieser Woche. Und zwar gab es auch einen Showcase zu Cyberpunk. Und da wurde das erste DLC angekündigt. Phantom Liberty kommt 2023, ist das einzige DLC, das für Cyberpunk 2077 erscheinen soll. Und Keanu Reeves kehrt als Johnny Silverhand zurück. Das ist eine Zeile, von der ich nicht erwartet hätte, dass ich sie mal vorlesen darf. Aber David, ich habe eine Frage für dich. Schafft Cyberpunk die Rückkehr?
Nö.
Gut, dann war's das mit diesem. Nein. Hast du den Trailer gesehen vielleicht?
Jo.
Sprich, möchtest du noch einmal zurückkehren, persönlich? Nicht schafft die Marke die Rückkehr, sondern macht dich das, stimmt dich das?
Ich habe ja nicht mal das Hauptspiel gezockt, also deswegen interessiert mich der DLC gar nicht.
Aber du hast es getestet?
Ich habe es für eine Stunde angespielt und dann weggelegt, ja.
Okay. Also, dann kannst du weniger dazu sagen. Ich bin schon im Begriff, Cyberpunk mal wieder zu laden und dem DLC dann eine Chance zu geben. Beziehungsweise, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das keine Bruchlandung wird, weil es keine Last-Gen-Versionen davon geben wird. Das heißt, die Leute bei CD Projekt Red wissen, dass diese Versionen funktionieren. Cyberpunk 2077 ist ja an und für sich auch kein schlechtes Spiel. Ich mochte das damals sehr, als es erschienen ist. Nur die haben halt echt einen der dystopischen Launches ever hingelegt und das ist einfach schade. Das spiegelt sich bis heute in den Negativschlagzeilen und dem Börsenkurs, den ich mir ab und zu mal gönne. Ist wirklich traurig, aber ich denke, schön langsam und mühselig wird es werden, aber CD Projekt Red, ich glaube, die können das schon wieder schaffen. Vor allem, wenn mal dieses Cyberpunk-Kapitel hinter ihnen liegt und sie haben auch schon angekündigt, dass die nächste Witcher-Saga in der Mache ist. David, hast du da Bock drauf oder denkst du, dass das auch schon wieder zu viel des Guten ist, dass sie aufhören sollen mit der Marke Witcher? Oder hättest du da gern mehr?
Nein, auf keinen Fall. Also die sollten nur bei der Witcher bleiben, weil alles andere... Also,
Witcher und Gwent.
Ich meine, es wird jetzt dann auch mal Zeit eigentlich endlich mal für das Remaster vom dritten Teil, was sich auch schon zieht wie ein Kaugummi.
Ja, da wurde ja auch bekannt gegeben, dass das nicht mehr allzu weit weg ist. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf und hier stehen, ob das noch heuer kommt. Leider kann ja jeder für sich selber googeln, wenn es wirklich interessiert. Das wollte ich euch einfach noch erzählen oder wir euch noch erzählen, dass dieses DLC angekündigt wurde. Mehr gibt es nicht. Es gibt noch diesen also Netflix-Anime-Spin-Off, diese Spin-Off-Show zu Cyberpunk, die ganz interessant aussieht, weckt jetzt aber auch nicht mein Interesse. David schaut sowieso keine Animes. Deswegen beenden wir den News-Ticker für diese Woche. Und David, ich habe wie immer ein Gerücht der Woche für dich vorbereitet. Und dieses Mal ist es ein ganz interessantes, denn man hat beim Marvel und Disney Showcase mit einem weiteren Spiel gerechnet, das nicht zu sehen war. Und zwar geht es da um ein Iron Man-Spiel von Electronic Arts, basierend auf der Anthem Engine. Was hältst du davon und hältst du das für möglich? Hältst du das für eine gute Idee von? Kannst du das nochmal sagen?
Fuck ja, let's go.
Sehr schön, ich schneide das dann rein. Fuck, das denke ich nämlich auch. Ich habe zwar Anthem nie gespielt, aber vielleicht kannst du ja mal kurz für die Zuhörerinnen festhalten, warum das eine gute Idee ist.
Ja, weil Anthem das beste Iron Man-Spiel ohne Iron Man war bis jetzt. Also okay. diese Fluggeschichte, also das war einfach cool, das hat sich super gut angefühlt. Spiel an sich war leider in ein ganz ein furchtbares Live-Service-Korsett gezwängt. Und auch die Story war ganz, ganz schrecklich. Aber das Core-Gameplay vom Anthem, dem trauere ich heute noch nach, weil das Spiel sah super aus und hat sich richtig geil angefühlt. Ich mochte diese drei Kampfanzüge und jetzt die Vorstellung, dass man da auch wieder an seinem Iron Man Suit herumschrauben kann und upgraden kann. Es klingt sehr, 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 sehr cool. Also ich finde, das passt perfekt.
Absolut. Ich hätte auch fix mit der Ankündigung zu diesem Spiel gerechnet, weil es schon länger im Äther des Webs schwebt, dass EA wirklich ein Iron-Spiel macht. Es gibt ja, glaube ich, ein Iron-Spiel für die PlayStation VR, das nicht so gut ankam.
Ordentlich, tatsächlich.
Ja?
Okay. Ja.
Okay. Und, verdammt, jetzt war doch noch irgendein Spiel. Hier, macht EA nicht auch ein Black Panther-Spiel? Ich glaube, da hatten wir auch eine Meldung dazu. Und jetzt schwirren mehrere Black Panther-Spiele schon herum mit dem, was Amy Hennig diese Woche angekündigt hat. Und ich hätte mir auch
erwartet...
Aber
ist das nicht das Spiel?
Sorry?
Ich dachte, das ist das Spiel. Also das Black Panther-Spiel, was die Gerüchte waren, ist jetzt das, was angekündigt wurde.
Nein. Nein, das ist ein anderes. Das Black Panther Captain America Spy Thriller World War II Ding ist von Skydance Media, ein neuer Publishing Arm. Ich weiß nicht,
zu okay, alles gehören. Klar. Ist egal, ich muss nicht genau, so genau wissen.
Nein. Und EA arbeitet an einem eigenen Black Panther, nur Black Panther Ableger. Okay. Wie gesagt, alles wie immer Gerüchte. Auch dieses Iron Man Ding ist ein Gerücht. Ich frage mich wo bleibt EA dieses Jahr? Kein E3-Showcase. Star Wars launcht in weniger als einem halben Jahr. Ja. Und ihr habt mehrere Spiele unangekündigt. Die Zukunft von FIFA ist relativ ungewiss. Es wird Zeit, EA. Es wird Zeit.
Es wird Zeit,
angeblich auch die Verkaufsgerüchte rund um Amazon und was weiß ich. Egal. David, wir schließen ab die Session diese Woche, Session 113, mit dem Hinweis auf nächste Woche, denn da geht's auch wieder ab, nämlich bei der Tokyo Game Show, die startet am Donnerstag, den 15. September und geht dann bis zum folgenden Sonntag. Das ist das erste In-Person-Event bei der Tokyo Game Show nach 3 Jahren, verständlich. Und es gibt einige große Showcases, unter anderem Capcom, 505 Games und Bandai Namco, Elden Ring, wink, wink. Werden also Showcases präsentieren, aber viele, viele Augen werden auf einen Publisher fallen. Und das ist Konami. Das böse, böse Konami wagt eine Rückkehr und auch die haben einen Showcase angekündigt. Und die auch hier ranken sich aktuell die Gerüchte um alle Facetten. Es gibt so viel, über das es sich hier zu reden lohnt, aber ich will das für nächste Woche aufbehalten. Hast du Bock, David, auf die Spiele von Konami? Und wenn ja, welches?
Oh Gott, ich kenne nur Metal Gear. Fällt mir jetzt gerade spontan ein. Du
brauchst eine Rückkehr zu Metal Gear. Es gibt noch
Silent Hill. Ich brauche es nicht, um ehrlich zu sein. Aber das ist gerade das Einzige, was mir einfällt.
Okay. Ich brauche es. Ich würde so gern die Metal Gear Serie von Anfang an erleben. Ich kann jetzt nicht zurückgehen und diese Oldschool-Klassiker spielen. Ich brauche ein Remake. Auch hier eine neue Interpretation oder eine Wiederauferlebung dieser Marke, damit ich von vorne an einsteigen kann. Und ich glaube, das brauchen viele. Und da bin ich eben nicht der Einzige. Und deswegen rechne ich damit, dass zumindest Konami so eine Remaster oder hoffentlich irgendwie ein Remake zu einem Metal Gear Teil ankündigt. Abseits dessen, Bandai Namco, ich brauche dringend meinen Elden Ring DLC. Ich hoffe, das ist klar. Mhm. Und PSVR 2, das wollte ich noch sagen, wird zum allerersten Mal der Fachpresse vorgestellt und man bekommt Hands-on Impressions dann nächste Woche. Ja, das war's eigentlich. Das war Episode 113 von Pixeltherapie. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. David, hast du noch abschließende Worte?
Nur die Standardworte. Also ich wollte nur kurz dazu sagen, ich hoffe, wir können dann nächste Woche über ein bisschen mehr reden. Ich habe mich eigentlich voll auf die Folge heute gefreut und dann hat uns der Ubisoft ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich rede eigentlich nicht so gerne über Gerüchte und Spekulationen, sondern ich rede eigentlich lieber über Fakten und ich dachte echt, boah, da können wir jetzt den Gameplay-Trailer von Assassin's Creed Mirage und den Walkthrough können wir richtig zerlegen, aber es ist halt wieder nichts gezeigt worden. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade. Aber gut, solltet ihr vielleicht irgendwelche, weiß ich nicht, Ideen haben zu Assassin's Creed, schickt ihr an Ubisoft oder schickt sie an uns, david.aka.shindy oder an den Chris unter @hexabear. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche, selbe Zeit, selber Ort.
Danke für die Session. Ciao.